Ja, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Zu Beginn eine Frage: Kann man mich auch in den hinteren Reihen gut verstehen? Ja, gut. Wenn nicht, dann bitte um Handzeichen. Ja, ich darf mich mit einigen biblischen Aspekten zu dem bekannten Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe befassen. Und was mich bei der Vorbereitung meines Vortrags selber am meisten überrascht hat, man denkt, das ist so ein zentrales Gebot der Bibel und das wird rauf und runter zitiert und ständig wird darauf verwiesen. Aber wie ich mir das dann genauer angeschaut habe, ist mir aufgefallen, und das ist ja typisch für die Bibel, dass das auf ganz unterschiedliche Art und Weise überliefert und verkündet worden ist, sowohl im Alten Testament als auch in den Evangelien erstaunlicherweise. Um Ihnen gleich die Angst zu nehmen, es gibt keinen biblischen Text, wo drin steht, du sollst deinen Nächsten hassen, wie dich selbst oder sowas. Ja, also das meine ich damit nicht. Aber die Formulierung des Gebotes ist mehrstimmig und das ist ja für jeden, der mit der Bibel umgeht, etwas, was ein Prinzip der biblischen Texte ist und kein Schwachpunkt und kein Fehler. Grundsätzlich möchte ich Ihnen eine kleine Warnung vorausschicken. Alle Texte, die Sie heute in Ihrem Handout finden, wo kein Name dabei steht, bedeutet das, dass die Übersetzung von mir stammt. Also wenn Sie das dann zu Hause in Ihrer Bibel nachschlagen, werden Sie vielleicht feststellen, dass es da doch kleinere Unterschiede gibt. Übersetzer treffen so ihre Entscheidungen. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, stelle ich diese Warnung mal an den Beginn meines Vortrags. Schauen wir uns einfach mal an, was ist eigentlich der Ausgangspunkt zur Nächstenliebe? Ich höre Sie mich fragen, warum fangen Sie nicht mit der Gottesliebe an? Ich gehe jetzt einfach mal in der Reihenfolge, in der die Texte in der Tora, in der kanonischen Leseordnung überliefert sind, vor. Und Sie haben hier den Vers aus Levitikus 19, 18, was viele gar nicht für möglich halten, ist trotzdem der Fall. Das Gebot der Nächstenliebe ist alttestamentlich. Das ist keine Erfindung des Neuen Testamentes. Und wenn Jesus dieses Gebot zitiert, dann erfindet er es nicht, sondern er findet es in seiner jüdischen Tradition vor. Sie haben hier den Text auf Hebräisch, Lotikom, Ve lo titor et bnei amcha, ve ahavta le reacha kamocha, ani Adonai. Du wirst dich nicht rächen und du wirst nicht nachtragen den Kindern deines Volkes, bnei amcha, und du wirst deinen Gefährten lieben. Mit Gefährte ist jemand in meiner Nachbarschaft gemeint, also nicht irgendjemand, der weit weg ist, sondern jemand, mit dem ich konkret zu tun habe. Und dann haben wir hier einen Ausdruck, Kamocha. Der Ausdruck ist doppeldeutig im Hebräischen. Er kann bedeuten, du wirst deinen Gefährten lieben wie dich selbst. Das wäre eine angemessene Übersetzung. Aber genauso angemessen und richtig ist die Übersetzung, für die ich mich entschieden habe. Er ist wie du. Du kannst deinen Nachbarn, deine Nachbarin deswegen lieben, ja, weil ihr vom selben Schlag seid, vom selben Menschengeschlecht. Ani Adonai, ich bin der Herr. Das ist immer so dieser Schlusssatz, der das ganze Gebot dann noch einmal einschärft. Das ist sozusagen das zentrale Gebot der Nächstenliebe, was sich im Buch Levitikus findet, das weithin sehr unbekannt ist, in unserer katholischen Leseordnung praktisch keine Rolle spielt. Wenn Sie jeden Sonntag in die Kirche gehen, 3 Jahre lang, begegnet Ihnen das Buch, glaube ich, 2-mal. Und davon einmal der Aaronssegen über die Kinder Israels, der dann das auch in unser Messbuch geschafft hat. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Das ist die eine Lesung, die andere habe ich vergessen. Also das Buch kommt eigentlich in unserer Leseordnung so gut wie nicht vor, was viel über unsere Leseordnung aussagt. Gehen wir zum nächsten Gebot, das ist aus Deuteronomium 6, 4 bis 5. Ich kann das, glaube ich, jetzt alles als sehr bekannt voraussetzen, trotzdem tut es nochmal gut, den Klang ins Ohr bekommen. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einer. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bekol levavecha, u bekol nafshecha, u bekol meodecha. Und du wirst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das sind kraftvolle Worte, die sich einprägen. Und Sie wissen vielleicht, es gibt ja im Judentum den Brauch, dass man sich das auf die Stirn bindet und um die Arme bindet und auf die Türpfosten gibt, dass das sozusagen im Alltag ständig präsent ist. Aber wenn man sich das Ganze genauer anschaut, dann merkt man, dass hier etwas eigentlich fehlt in dieser dreigliedrigen Aufforderung, den Herrn zu lieben. Und das ist ein Punkt, der uns noch beschäftigen wird, weil was hier genannt wird, ist das Herz, die Seele und die Kraft, was wir eigentlich erwarten würden, nämlich der Verstand, wird hier zunächst einmal nicht angesprochen. Darauf möchte ich gleich noch eingehen. Schauen wir uns das Ganze noch in der Fassung der Septuaginta an. Die Septuaginta ist ja bekanntlich die griechische Übersetzung der hebräischen Bibel, wird von alexandrinischen Juden ab dem 3. Jahrhundert vor Christus angefertigt. Und diese Textfassung ist für uns Christen deswegen besonders wichtig, weil sie im Neuen Testament rauf und runter zitiert wird. Sie wissen, wenn Jesus oder Paulus oder die Apostel im Neuen Testament sprechen, dann sprechen sie interessanterweise welche Sprache? Griechisch. Ja, obwohl Jesus selber im Alltag mit Sicherheit kein Griechisch gesprochen hat. Aber Jesus zitiert dann auch in den Evangelien die heiligen Schriften seines Volkes in griechischer Sprache, nicht in hebräischer Sprache. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Eine sehr bekannte ist das letzte Wort Jesu im Markus-Evangelium, dieses Eloi, Eloi, lema sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber das ist nicht hebräisch, sondern das ist aramäisch. Aber das ist sozusagen einer der wenigen Momente, wo wir quasi den Originalklang von Jesus hören. Sonst lassen ihn die Evangelisten immer griechisch sprechen. Über die Septuaginta ist Folgendes zu sagen, und das ist jetzt für mich als Bibliker eine willkommene Gelegenheit, ein bisschen auch einen Exkurs zu machen in die Überlieferungsgeschichte des Alten Testamentes. Wir sehen nämlich, wenn wir uns die Fassung der Septuaginta anschauen, dass der Text hier leicht verändert ist. Wenn Sie sich das anschauen, und deine Hand wird sich nicht rächen, steht hier. Sehen Sie das? Ich habe das auch im Handout kursiv geschrieben. Und in der Septuaginta Deutsch ist es so, immer wenn etwas kursiv geschrieben ist, dann steht das so nicht in dem hebräischen Text, wie wir ihn heute kennen. Um einen Habsburger Kaiser zu zitieren, ja, dürfen die denn das? Ja, das dürfen sie aus mehreren Gründen, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde. Das ist jetzt nicht unbedingt Willkür der Übersetzer der Septuaginta. Manchmal machen sie das, weil sie Texte verdeutlichen wollen, die vom Hebräischen sehr unklar sind. Sehr häufig machen sie das, wenn Gott zu menschenähnlich geschildert wird, also wenn von seinem Zorn die Rede ist, dann greift die Septuaginta sehr gerne an und ein und versucht das abzumildern, dass Gott etwas transzendenter rüberkommt. Also das sind sozusagen Verbesserungen des hebräischen Textes. Aber, und ich bringe Ihnen gleich ein Beispiel, sehr häufig hat die Septuaginta wohl einen hebräischen Text vorliegen gehabt, der anders war als der Text, den wir heute in einer hebräischen Bibel finden. Sie merken, für mich als Bibliker ist das total spannend, weil wie sind die Texte zu uns gekommen? Das ist so ein bisschen auch mein tägliches Brot, mit dem ich mich beschäftige. Wie auch immer, Levitikus 19,18 LXX, das ist das lateinische Zahlwort für die Septuaginta. Deine Hand wird sich nicht rächen und du wirst den Söhnen deines Volkes nicht zürnen und du wirst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Soweit passt die Übersetzung eigentlich ganz gut, bis auf das mit deiner Hand. Das kann man, glaube ich, verschmerzen. Aber deutlich anders wird das Ganze dann in der Fassung der Gottesliebe in Deuteronomium 6. Ich komme jetzt gerade drauf, dass ich die ganze Zeit die falsche, schon eine Folie zu weit vorausgeblättert habe. Entschuldigen Sie bitte. Hier haben wir jetzt ganz, ganz viel Text hinzugefügt. Da steht jetzt nicht, höre Israel, der Herr, unser Gott und so weiter und so fort, sondern da steht davor, dies, die Rechtssatzungen und die Bestimmungen, soweit der Herr den Söhnen Israel in der Wüste befohlen hat, nachdem er sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Und dieser ganze Satz steht in unserer hebräischen Bibel nicht drin. Ja? Und jetzt kann man sich fragen, wieso schreiben die das denn rein? Außerdem sind das lauter Informationen, die wir ja eigentlich schon haben. Ist das nicht eigentlich völlig unnötig, diesen Satz hier in der Septuaginta wiederzugeben? Und da haben jetzt Papyrologen einen sehr, sehr interessanten Fund gemacht. Das ist dieser Papyrus, den Sie auf der linken Seite sehen. Der ist in keinem besonders guten Zustand, aber wenn Sie das Alter dieses Papyrus in Betracht ziehen, 2. Jahrhundert vor Christus, entschuldigen Sie, das ist ein blöder Witz, den ich immer bringe in dem Zusammenhang. Keiner von uns wird in 2200 Jahren so gut aussehen wie dieser Papyrus. Ja, das kann man, glaube ich, ganz unbefangen sagen. Er wird heute in Cambridge aufbewahrt. Und bevor die Textfunde am Toten Meer gemacht wurden, die in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts begonnen haben, war das der älteste bekannte Text oder der älteste bekannte Papyrus mit Texten aus der hebräischen Bibel. Und ich habe Ihnen hier eine wunderbare Transkription mitgebracht. Man kann das Ganze dann auch schwarz-weiß fotografieren. Mit bildgebenden Verfahren ist das sehr gut möglich, dann tritt die Schrift sehr klar hervor. Und wer von Ihnen Hebräisch lesen kann, kann das eigentlich mühelos lesen, weil die Buchstaben relativ gut erkennbar sind. Sie merken, rechts und links fehlt ein bisschen was, da ist Text verloren gegangen, aber den kann man relativ mühelos ersetzen. Und was da steht, haben Sie ganz unten hier auf Ihrem Handout stehen. Jetzt werden viele sagen, herzlichen Dank. Ich lese Ihnen das einfach mal vor, was hier steht. Ve'ele ha'chukim ve'hamishpatim asher tziva Moshe et b'nei Yisrael. Und dies sind die Gebote und Rechtsbestimmungen, die Mose den Kindern Israel geboten hat. Ba'mitvar be'za'atam mi'eretz Mizraim. In der Wüste bei ihrem Auszug aus dem Land Mizraim. Ich sage jetzt bewusst nicht Ägypten, weil es eigentlich nicht um Ägypten geht, sondern das Land heißt auf Hebräisch Mizraim. Und dann kommt Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einer. Sie merken also, es gibt für diesen Text der Septuaginta, diesen längeren Text der Septuaginta, eine hebräische Vorlage. Und ganz kurz möchte ich das noch erwähnen, damit Sie wissen, was jetzt das Spannende für mich als Bibliker ist. Wir wissen schon vorher und insbesondere seit den Textfunden vom Toten Meer, dass der Text des Alten Testamentes in unterschiedlichen Fassungen im Umlauf war. Diese Fassungen haben nebeneinander her existiert. Sehr oft verwendet die Septuaginta eine andere Fassung als unser heutiger masoretischer Text ist. Und das bedeutet, dass wir manchmal in der Septuaginta eine Fassung des Alten Testamentes haben, die älter ist als die Fassung, die unser hebräischer Text bietet. Das löst jetzt einen ziemlichen Knopf in unserem Gehirn aus, weil normalerweise denken wir, die Septuaginta muss jünger sein, weil sie ja eine nachträgliche Übersetzung des hebräischen Textes ist. In Wahrheit ist alles viel komplizierter. In Wahrheit ist es so, dass die Septuaginta manchmal einen hebräischen Text übersetzt, der älter ist als der hebräische Text, den wir heute in unserem Alten Testament haben. Halten Sie das aus, wenn ich noch einen Satz dranhänge zu dem Thema? Dann höre ich auch schon auf. Der Klassiker ist das Buch Jeremiahu, Jeremia, der Prophet Jeremia. Da ist die Fassung dieses Buches in der Septuaginta ungefähr ein Siebtel kürzer als im heutigen hebräischen Text und die Kapitel sind anders angeordnet. Seit den Textfunden vom Toten Meer wissen wir, dass die Septuaginta eine ältere Fassung des Buches Jeremia übersetzt hat, als wir sie heute in der hebräischen Bibel finden, weil an dem Text weitergearbeitet worden ist. Und das, was wir heute als Buch Jeremia haben, ist eine jüngere Fassung dieses Buches als das, was uns die Septuaginta bietet. Sie merken, das ist ziemlich weird. Ja? Es ist ein Riesenproblem für Fundamentalisten. Für mich als Bibliker ist es unglaublich spannend und es steigert meine Leidenschaft, mich mit so etwas wie einem alten Papyrus auseinanderzusetzen, noch einmal enorm. Bleiben wir noch ein bisschen bei Lesarten und dann höre ich dann auch schon auf damit. Wir schauen uns jetzt mal die Lesart des Codex Vaticanus an. Raten Sie mal, warum der Codex Vaticanum heißt, weil er in den Vatikanischen Museen aufbewahrt wird. Die Vatikanischen Museen sind jetzt nicht nur voll von unglaublichen Kunstschätzen, sondern die haben auch eine der größten Sammlungen von biblischen Handschriften. Und dankenswerterweise, was eigentlich alle großen Bibliotheken derzeit machen, wird sehr viel digitalisiert und online gestellt. Das heißt, wenn ich in den Codex Vaticanus hineinschauen will, muss ich nicht wie vor 500 Jahren nach Rom fahren, irgendjemand bestechen, dass er mich in die Bibliothek lässt, dann noch jemand bestechen, dass er mir dieses Buch gibt, sondern ich kann das quasi am Bildschirm aufschlagen und nachschauen. Das ist in meinen Augen eine unglaubliche Verbesserung. Und was liest der Codex Vaticanus? Sie haben es hier rechts. Ich habe das herausgeschnitten. Man kann noch ein bisschen das Wasserzeichen der Vatikanischen Bibliothek im Hintergrund erkennen. Ich habe diese in Großbuchstaben geschriebenen Text transkribiert und übersetzt steht dort: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Gemeint ist ein einziger Herr. Du wirst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Verstand, aus deiner ganzen Seele und aus deiner ganzen Kraft. Was fällt Ihnen auf? Auf einmal ist der Verstand da. Ja? Und das ist sehr, sehr spannend. Der Mehrheitstext der Septuaginta hat das nicht, aber der Codex Vaticanus ist ein ganz gewichtiger Textzeuge. Ich traue mich zu behaupten, eine der wichtigsten biblischen Handschriften, die wir überhaupt haben. Das heißt, es wäre irgendwie ganz gut, wenn wir uns damit auseinandersetzen können. Ganz kurz noch was zum Codex Vaticanus. In Wahrheit ist der Text mehrspaltig, in Großbuchstaben geschrieben, ohne Abstand zwischen den Wörtern, auch ohne irgendwelche Akzente. Der Text war dazu gedacht, dass man den im Gottesdienst verwendet, um daraus die Lesungen und das Evangelium vorzutragen. Was bedeutet das, wenn kein Abstand zwischen den Wörtern ist? Was hat der Lektor für ein Problem oder die Lektorin, wenn sie den Text vorher nicht gekannt hat? Sie wird ihn nicht lesen können. Ja? Vielleicht eine nachdrückliche Erinnerung an die Lektoren und Lektorinnen unter uns. Es ist wirklich wichtig, den Text gelesen zu haben, bevor man ihn der Gemeinde vorträgt. Entschuldigung. Immer diese pädagogischen Anwandlungen. Ja, was wir auf jeden Fall sagen können, und das finde ich jetzt schon mal eine spannende Beobachtung, wir haben dieses Gebot der Gottesliebe in zwei Fassungen überliefert. Einmal soll man den Herrn lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und das andere Mal mit ganzem Verstand, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und jetzt kann man sagen, ist doch Wurscht, Verstand, Herz, finde ich nicht. Das ist ein heiliger Text, hier ist gar nichts Wurscht. Und ich finde, dass jedes Wort in der Heiligen Schrift Beachtung verdient. In einer schwachen Minute würde ich sogar sagen, dass jeder Buchstabe in der biblischen Überlieferung diese Beachtung verdient. Schauen wir mal, was die Evangelisten damit machen. Die Evangelisten sind ja jetzt Männer gewesen, vermutlich Männer gewesen, die diese Überlieferung verarbeitet haben, die mit griechischen Texten hantiert haben, die diesen hebräischen Text übersetzt haben. Und da ist es jetzt vielleicht gar nicht so uninteressant zu sehen, wie die hier gearbeitet haben. Ich fange an mit dem wohl ältesten Evangelium, nämlich dem des Markus. Jesus antwortete, er wird nämlich danach gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus beantwortet diese Frage. Das erste ist, höre Israel, soweit so bekannt. Und dann, du wirst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist, du wirst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dieses ist ein anderes Gebot nicht. Spannend, was der Markus hier macht. Er kennt offensichtlich diese unterschiedlichen Fassungen. Und was macht er daraus? Eine Synopse. Er fasst es einfach zusammen. Und aus diesem dreigliedrigen Gebot wird bei ihm ein viergliedriges Gebot. Und der Verstand ist bei Markus drin. Im Griechischen steht hier übrigens wirklich ein Futur. Du wirst lieben. Nicht du sollst, sondern du wirst. Darauf werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Gehen wir weiter und schauen wir uns die Textfassung des Matthäus an. Sie haben das alles in Ihrem Reader auf der Seite 2. Lehrer, welches Gebot ist groß im Gesetz? Jesus wird als Didaskale angeredet. Er ist Lehrer. Sie wissen, ich habe das, glaube ich, hier schon mal erwähnt, der Ausdruck Jünger heißt eigentlich wörtlich übersetzt Schüler. Also Jesus ist der Lehrer. Wir sind seine Schüler und Schülerinnen. Der aber sagte ihm, du wirst lieben den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du wirst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten ist das ganze Gesetz und die Propheten aufgehängt. Sie können sich das wie so eine Hängebrücke vorstellen. Ja, also daran hängt quasi alles. Wenn das fällt, ist sozusagen alles hin. Was fällt uns hier bei Matthäus auf? Es ist nicht mehr viergliedrig, sondern dreigliedrig. Ja? Und im Prinzip folgt Matthäus der Lesart des Codex Vaticanus. Er hat den Verstand drin, bleibt aber in der dreigliedrigen Darstellung. Jetzt fehlt uns dann noch der Evangelist Lukas, um die Synoptiker hier abzuschließen. Und hier ist es jetzt sehr spannend, weil Lukas erzählt die Szene komplett anders. Er sagt, irgendein Rechtskundiger, Nomikos, stand auf, um ihn auf die Probe zu stellen. Ekperazon. Das Verb kennen wir aus dem Vater Unser. Wenn es heißt, führe uns nicht in Versuchung, dann heißt es eigentlich so viel wie, stelle uns nicht auf die Probe. Perazzo, ja, ist genau das Wort, das hier verwendet wird, indem er sagte, Lehrer, was ist zu tun, damit ich ein ewiges Leben erben werde? Also was muss ich jetzt tun, damit ich einmal in das ewige Leben eintreten darf? Der aber sprach zu ihm, in dem Gesetz, was ist geschrieben, wie liest du? Ti gegraptai pos anaginoskes. Und hier sehen wir, dass es unglaublich wichtig ist, genau hinzuschauen, was im biblischen Text wirklich steht. Die Einheitsübersetzung übersetzt hier fatalerweise, was ist geschrieben, was liest du? Und bringt die Aufforderung Jesu völlig um ihren Gehalt. Was geschrieben steht, ist das eine. Ja, ich muss mal feststellen, was ist eigentlich der Text? Das haben wir jetzt die ganze Zeit gemacht. Aber die viel entscheidendere Frage ist, und wie verstehe ich das? Das ist die Frage nach der Auslegung dieses biblischen Textes, die in der Einheitsübersetzung leider gekillt worden ist. Also die entscheidende Frage ist nicht nur, was ist geschrieben, sondern wie liest du? Wie verstehst du das, was du liest? Der aber sprach antwortend. Und ich hoffe, es ist Ihnen aufgefallen, es ist nicht Jesus, der diese Antwort gibt, sondern wer gibt die Antwort mit dem Doppelgebot? Der Nomikos, ja, der Gesetzeskundige. Interessante Änderung in der Rollenverteilung. Nicht mehr Jesus antwortet, sondern Jesus stellt die Frage und lässt diesen jüdischen Menschen antworten. Der gibt als Antwort, lieben wirst du den Herrn, deinen Gott, aus deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele,
deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach nun zu ihm: Du hast dich richtig verantwortet, tu dies und du wirst leben. Hier haben wir wieder diese Viererformel. Ja, das ist das, was mich so überrascht hat, weil normalerweise sagt man ja, in allen Evangelien steht irgendwie immer dasselbe drin und warum schleppen wir überhaupt vier mit uns herum? Wäre doch viel einfacher, wir machen aus den Vieren eins, Diatessaron, das hat es in der alten Kirche gegeben, wo man versucht hat, die vier Evangelien in ein Buch zusammenzupacken. Man hat das sehr schnell wieder aufgegeben, weil man gemerkt hat, wie viel man verliert, wenn man sozusagen alles in eine Richtung bürstet. Ich fasse zusammen, das ist jetzt vielleicht nicht sensationell, aber ich finde es trotzdem interessant. Gehört der Verstand zur Gottesliebe oder nicht? Eine weitere Frage, die wir uns stellen können, ist Liebe nicht eigentlich eine Sache des Herzens? Was hat der Verstand da überhaupt zu suchen? Und die vielleicht viel entscheidendere Frage, kann man wirklich vorschreiben, jemand zu lieben? Wie soll das funktionieren? Ja, wenn ich jetzt zu einem Menschen hingehe und sage, du sollst jetzt den X, die Y lieben, vermute mal, man wird nicht unbedingt Begeisterung auslösen, ja, mit dieser Intervention. Und die vielleicht entscheidende Frage ist, wie kann man Gott lieben, den man ja nicht sehen kann, der absolut transzendent ist, über den diskutiert wird, ob er überhaupt existiert. Ich kann das jetzt noch ein bisschen weiter ausführen. Das sind eigentlich die entscheidenden Fragen. Und ich freue mich sehr, dass ich mit diesen Fragen nicht allein bin, sondern ich darf hier auf Papst Benedikt den 16. verweisen, der eine wirklich schöne Enzyklika geschrieben hat, Deus Caritas Est. Wörtlich übersetzt eigentlich, Gott ist die Nächstenliebe. Und er schreibt hier, ich lese nur den ersten Absatz vor, weil er bringt das hier sehr schön auf den Punkt. Nach all diesen Überlegungen über das Wesen der Liebe und ihre Deutung im biblischen Glauben bleibt eine zweifache Frage. Können wir Gott überhaupt lieben, den wir doch nicht sehen? Und kann man Liebe gebieten? Gegen das Doppelgebot der Liebe gibt es den in diesen Fragen anklingenden doppelten Einwand. Also jeder, der sich mit diesen biblischen Texten ein bisschen auseinandersetzt, sieht diesen Einwand und kann sich damit relativ klar deutlich machen, so ganz ohne ist dieses Gebot nicht. Es ist eigentlich eine Zumutung an uns Menschen, wenn uns das als der wesentliche Kern der biblischen Überlieferung hier überliefert wird. Ratzinger, Benedikt der 16., sagt dann weiter, ich habe das im Handout Ihnen dann auch abgedruckt, ich zitiere das nur mit der Frage, gehört eigentlich der Verstand zur Gottesliebe dazu? Die Erkenntnis des lebendigen Gottes ist Weg zur Liebe und das Ja unseres Willens zu seinem Willen einigt Verstand, Wille und Gefühl zum ganzheitlichen Akt der Liebe. Dies ist freilich ein Vorgang, der fortwährend unterwegs bleibt. Liebe ist niemals fertig und vollendet. Ich selber arbeite bei den theologischen Kursen. Wir unterrichten seit über 80 Jahren, also ich nicht so lange, weil damals war ich noch nicht auf der Welt. Wir unterrichten seit über 80 Jahren Menschen in wissenschaftlicher Theologie. Wir bringen das Leuten nahe, die sich dafür interessieren. Und sehr oft begegnen mir Menschen, die dem Ganzen sehr skeptisch gegenüberstehen und sagen, was ihr macht, ist doch total verkopft. Das hat doch mit dem Alltag nichts zu tun. Glaube ist doch eine Herzensangelegenheit. Was soll diese ganze Beschäftigung mit diesen theoretischen Überlegungen und so weiter und so fort. Und spannenderweise habe ich mich in den letzten Jahren bei diesem Einwand immer auf Jesus berufen und gesagt, aber Jesus hat gesagt, wir sollen Gott lieben, nicht nur mit unserem ganzen Herzen, sondern auch mit unserem Verstand. Wenn ich die richtige Stelle aus den synoptischen Evangelien zitiere, stimmt das sogar. Ja? Und von daher nähern wir uns jetzt, glaube ich, wirklich einem ganz, ganz wichtigen Punkt an und ich glaube, der wird schon existenziell. Hat Liebe etwas mit Wille und Verstand zu tun? Wenn man sehr viele Fernsehserien und einschlägige Romane in dieser Richtung liest, dann bekommt man ja das Gefühl, Liebe ist vor allem ein überwältigendes Gefühl, ja, Emotion. Aber diejenigen von uns, die schon länger in einer Beziehung leben oder verheiratet sind oder was auch immer, die wissen, Emotionen können sich sehr stark ändern. Übrigens auch einem Menschen gegenüber, den man wirklich liebt. Ja. Und deshalb finde ich es sehr spannend, und diese Analogie habe ich Ihnen hier mitgebracht, dass bei der Eheschließung eigentlich nicht nach unseren Gefühlen gefragt wird. Und ich versuche das Ganze Ihnen hier mal auf der linken Seite in der lateinischen Fassung, also das ist aus dem römischen Benediktionale zu sehen. Hier wird eben die Frage gestellt, ob man diese Frau annimmt. Sie kennen das, ja, wir waren, glaube ich, alle schon mal bei einer Hochzeit dabei, und sei es unsere eigene gewesen. Und der Mann antwortet volo auf Lateinisch. Das heißt, ich will. Ja? Nicht ich fühle oder ich spüre, sondern ich will. Ich will zu dieser Frau stehen. Ich will mein Leben mit ihr verbringen. Die Frau wird dasselbe gefragt und dann steht da respondet mulier, die Frau antwortet volo. Ich will. Und was ich sehr, sehr spannend finde, in der lateinischen Tradition, in der ich mich zu Hause fühle und durch die ich geprägt bin, herrscht eigentlich die Überzeugung vor, dieser Konsens von zwei Menschen, die das wollen, das macht die Ehe aus. Konsensus, Fazit, Nuptium. Ja? Der Konsens macht die Ehe. Gefühle können sich ändern. Das Aussehen des Partners kann sich ändern. Ja? Mein Wille, mit diesen Menschen zusammenzubleiben, an dem kann ich festhalten. Und das ist letzten Endes eine Frage meines Willens und auch meines Verstandes. Wenn jemand nur aus Willensgründen heiratet und das Herz keine Rolle spielt, ist sicherlich auch nicht okay. Also mich bitte nicht falsch verstehen. Aber ich sehe hier eine sehr schöne Analogie zur Gottesliebe. Letzten Endes entscheide ich mich dafür, diesen Gott zu lieben. Oder ich entscheide mich dagegen. Und das geht nur mit meinem Verstand. Ich werde nicht gegen meinen Verstand Gott lieben können. Das halte ich für eine ganz wesentliche Überzeugung und Erkenntnis, die gerade in diesem so wichtigen Bereich der Ehe meiner Meinung nach sehr, sehr deutlich wird. Ich komme zu einem weiteren Punkt, und dieser Punkt ist in meinen Augen auch ganz entscheidend wichtig, nämlich die Frage, wie sind eigentlich die 10 Gebote, die ja hier auch eine ganz wesentliche Rolle spielen, formuliert, und wir haben das auch schon in der Antwort Jesu gehört. Wenn ich das schon mal gesagt habe an dieser Stelle, verzeihen Sie mir, aber eigentlich steht im biblischen Text nicht du sollst oder du musst, ja, sondern es wird viel offener formuliert, es steht dort im Urtext immer du wirst diesen Gott lieben, nicht weil du musst, ja, sondern die Grundidee ist, wenn du diesen Gott einmal erfahren hast, wenn du ihm begegnet bist, in welcher Form auch immer, dann wirst du ihn lieben können. Vielleicht sogar müssen, das weiß ich nicht. Ja? Ich bin nicht Gott. Aber Faktum ist, diese Liebe ist eine Antwort des Menschen auf das, was Gott zuvor getan hat. Und das wird in den biblischen Formulierungen meiner Meinung nach ganz stark deutlich. Und es zeigt mir auch, ich kann diesen Gott erst lieben und ich kann mich sinnvoll an diese Gebote halten, wenn ich diese Erfahrung gemacht habe. Jahrhundertelang sind wir leider den umgekehrten Weg gegangen und haben den Leuten diese Gebote eingeprügelt, ist vielleicht das falsche Wort, und darauf gehofft, daraus ergibt sich dann irgendwann mal so etwas wie eine Gottes- und Nächstenliebe. Biblisch gesehen ist das ein Irrweg. Ja? Erst kommt die Erfahrung dieses Gottes und dann besteht überhaupt die Möglichkeit, diese Gebote dann auch mit ganzem Herzen und mit ganzem Willen zu verdeutlichen. Ich lese Ihnen das jetzt nicht vor, ich blende das hier nur kurz ein. Das ist aus einer hebräischen Grammatik von Gesenius Kautsch, wo hier das Ganze auch nochmal grammatikalisch festgehalten wird, was ich Ihnen erzählt habe. Du wirst das tun, steht hier. Ja, nicht du sollst oder du musst. Es ist nichts, was dir von außen einfach ohne jeglichen Hintergrund aufgelegt wird. Die Frage ist jetzt, und bei dem Punkt möchte ich noch ein wenig bleiben, wie kommen wir Menschen eigentlich dazu, diesen Gott zu lieben? Ich habe da von Erfahrungen geredet. Geht das vielleicht noch etwas konkreter? Einen Punkt möchte ich an dieser Stelle Ihnen hier nochmal sehr, sehr deutlich machen. Der erste Johannesbrief hat das in einer sehr schönen Art und Weise ausgesagt. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist genau dieses Prinzip, auf das ich hier die ganze Zeit hinaus wollte. Die Liebe Gottes, die Liebe zu Menschen ist etwas, was eine Reaktion auf das ist, was Gott zuvor getan hat. Schauen wir uns den Bundesschluss am Sinai an, und das unterstreicht noch einmal das, was ich gesagt habe. Diese Erzählungen sind nach Paulus niedergeschrieben, damit wir was daraus lernen. Und hier steht, Vayikra Sefer HaBerit, Vayikra Be'atznei Ha'am. Und er nahm das Bundesbuch und las es in die Ohren des Volkes. Vayomru, und sie sagten, Kol Asher Diber Adonai Na'aseh V'nishma. Alles, was der Herr gesprochen hat, werden wir tun. Wir werden hören. In der Bibel zählt jedes Wort, das habe ich schon gesagt, wenn nicht gar jeder Buchstabe. Und als die Rabbinen sich diesen Text angeschaut haben, haben sie gesagt, der Text ist sehr, sehr eigenartig. Mose liest in die Ohren des Volkes und die Leute sagen, wir wollen das tun. Und dann sagen sie, wir wollen hören. Eigentlich müsste es doch umgekehrt sein. Erstmal hören, was sagt er da? Und dann, okay, wir machen das. Bei Israel ist es aber umgekehrt. Eigentlich, so wie der Text da steht, heißt das, was auch immer der Herr von uns will, wir werden es machen. Warum? Weil wir erkannt haben, dass er ein Gott ist, der nichts Unmögliches für uns Schlechtes von uns verlangen will. In der rabbinischen Literatur spielt diese Stelle eine ganz, ganz zentrale Rolle, wenn über die Rolle des Volkes Israel nachgedacht wird. Wir werden das machen, was auch immer kommt. Das Hören an zweiter Stelle. In der Einheitsübersetzung schwindelt man sich wieder ein bisschen darum und sagt dann, wir werden gehorchen. Aber Shema heißt Hören, ja? Sie erinnern sich, Shema Israel, das berühmte Höre Israel. Also auch hier beschließt das Volk, bevor überhaupt es den Text kennt, wir werden das machen. Ich erzähle das sehr gerne, weil das einfach eine sehr schöne Geschichte ist. Sie wissen, die Rabbinen lieben es, wunderbare haggadische Geschichten dazu zu erzählen. Und eine dieser Geschichten geht so, Gott sucht ein Volk, das ihn als Gott annimmt und ihm nachfolgt, und er geht zu den Ägyptern und sagt, ich würde gerne einen Bund mit euch schließen, ich habe hier einen Vertrag. Und daraufhin sagen die Ägypter, Mark Ketuf, was steht da drin geschrieben? Und dann liest er ihnen die 10 Gebote vor. Und an der Stelle, wo es heißt, du sollst oder du wirst nicht stehlen, sagen die Ägypter, danke, nichts für uns. Sie merken, der Text ist polemisch, ja, weil er unterstellt den Ägyptern ein diebisches Volk zu sein. Dann geht Gott zu den Hethitern, die Geschichte wiederholt sich. Er fragt, wollt ihr mein Volk sein? Hier habe ich einen Vertrag. Was steht drin? Er liest das vor an der Stelle, du sollst nicht betrügen, sagen die, danke, nichts für uns. Und dann geht er zu einem weiteren Volk, ich weiß nicht, die Amoriter oder was auch immer, die sind sehr kriegerisch, wie die hören, sie sollen nicht töten, sagen sie, danke ohne uns. Und dann kommt er zum Volk Israel und das Volk Israel sagt, wir machen das, was steht eigentlich drin? Ja, und das ist der Grund, sagen die Rabbinen, dass Gott sich für das Volk Israel entschieden hat. Nicht, weil es so groß und so mächtig und so beeindruckend ist von seiner Kultur, sondern aus dieser Grundhaltung heraus. Ich finde, das ist eine sehr schöne Erzählung. Bleiben wir noch ein bisschen bei Israel. Wir kommen dann auch ins Neue Testament hinein. Und hier kommen wir am Ende des Buches Josua zum Bundesschluss in Sichem. Und hier sagt Josua: Wenn es böse ist in euren Augen, dem Herrn zu dienen, erwählt euch heute, wem ihr dienen werdet. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie jenseits des Stromes waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Aber ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Josua verlangt eine Entscheidung. Ja, wem wollt ihr dienen? Und er gibt bekannt, wofür er sich entschieden hat. Und das ganze Volk wird ihm dann in dieser Entscheidung folgen. Der Herr, den Herrn, unserem Gott, werden wir dienen und auf seine Stimme werden wir hören. Erst kommt wieder das Tun und dann wieder das Hören. Aber das hatten wir ja schon. Ganz kleiner Exkurs zu dieser Stelle. Ich hoffe, ich gehe Ihnen mit meinen Exkursen nicht auf den Nerv, aber ich finde, dass es nicht schadet, wenn man das weiß. Dieser Satz, der sich so leicht liest, den Göttern zu dienen, denen eure Väter gedient haben, als sie jenseits des Stromes waren. Dieser Satz wird eine ungeheure Wirkungsgeschichte entfalten. Wer sind denn die Väter jenseits des Stromes? Oder anders gefragt, wer ist derjenige, der über den Strom gegangen ist? Als Ivri, als Überschreiter und mit dem Gott dann seinen Bund geschlossen hat. Erinnern Sie sich, wenn Sie das Alte Testament lesen? Abraham. Ja? Dieser Satz bedeutet aber, was haben die Väter Abrahams getan? Sie haben andere Götter verehrt. Ja? Und dieser scheinbar so unbedeutend daherkommende Satz in dem Buch Josua ist der Grund für eine uralte Überzeugung, die weit in die Zeit des Zweiten Tempels zurückgeht, dass Abraham der erste Monotheist gewesen ist, dass er der erste gewesen sei, der zu der Erkenntnis des einen Gottes gekommen sei. Seine eigenen Vorfahren waren Polytheisten oder, wenn Sie so wollen, Götzendiener. Dann entstehen jede Menge Legenden, dass Abrahams Vater Götzenbilder verkauft hätte und Abraham hätte die zerschlagen und so weiter und so fort. In unserer Tradition ist diese Bedeutung jetzt nicht so überwältigend wichtig geworden, aber es gibt eine riesige Religionsgemeinschaft, die diese Tradition sehr gut kennt, und das ist der Islam. Im Koran spielt diese Erzählung von Abraham als dem ersten Menschen, der an den einen Gott geglaubt hat, eine ganz entscheidende Rolle. Und sie ist letzten Endes eine Frucht der Auslegungsgeschichte von Josua 24. Ende dieses Exkurses. Ich komme zu einem kleinen Zwischenfazit und dann gehen wir auch schon weiter. Wichtig ist in meinen Augen, Israel, und das sagen die biblischen Texte sehr deutlich, entscheidet sich, den Herrn zu lieben. Aber dieser Entscheidung geht etwas voraus, nämlich die Erfahrung der Befreiung. Wir würden heute sagen, der Exodus. Es kommen nicht erst die 10 Gebote und dann die Befreiung, sondern es kommt erst die Befreiung und dann die 10 Gebote. Analog, und das habe ich versucht am Eheritus klar zu machen, entscheidet sich der Mensch für die Liebe. Und wichtig ist es, dass diese Entscheidung nicht einmal getroffen wird und dann war es gut und dann muss ich mich damit nie wieder auseinandersetzen, sondern dieser Entscheidung gilt es, treu zu bleiben und immer wieder an sie anzudocken. Und wir alle wissen, dass das nicht immer einfach ist. Schauen wir weiter, und damit greife ich die zweite Frage auf, die auch Josef Ratzinger, Papst Benedikt, in seiner Enzyklika formuliert hat, nämlich die Frage, die auch der erste Johannesbrief indirekt anspricht: Wenn irgendeiner spricht, ich liebe Gott, und seinen Bruder hasst, ein Lügner ist er. Denn der, der seinen Bruder, den er gesehen hat, nicht liebt, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass der, der Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll.
Sie können jetzt auch die Schwester einfügen. Ja? Es sind hier nicht nur Männer gemeint. Aber das zentrale Problem ist, wie kann man einen Gott lieben, den man nicht sehen kann? Ja? Wir sind nicht Moses, der von Angesicht zu Angesicht mit Gott spricht, so wie ein Mann mit seinem Freund spricht, wie das in Exodus 34 gesagt wird. Ich versuche, mich vom Neuen Testament her dieser wichtigen Frage anzunähern, wie kann man einen Gott lieben, den man nicht sieht und bei dem man in dunkelsten Stunden sich nicht einmal sicher ist, ob er überhaupt existiert. Eine erste Antwort läuft im Christentum wenig überraschend über Jesus von Nazareth. Im Johannesevangelium heißt es, und Jesus schrie, ekraxel, das ist ein lauter Schrei. Ja? Und sprach, warum schreit er? Er steht im Tempel und spricht zu einer großen Volksmenge. Der an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und der, der mich sieht, sieht den, der mich geschickt hat. Also eine mögliche Antwort, wie kann man Gott lieben, den man nicht sieht, lautet aus christlicher Perspektive über Jesus von Nazareth. Und ich möchte Ihnen eine sehr alte, nicht biblische Tradition dazu vorstellen, die Sie vermutlich alle kennen. Wir haben ja die 14 Kreuzwegstationen. Und eine dieser Kreuzwegstationen hat eine Station, die nicht biblisch ist. Das ist das Schweißtuch der Veronika. Ja, also angeblich habe Jesus sich mit diesem Schweißtuch sein Gesicht abgewischt und dann wäre der Abdruck seines Gesichtes in diesem Schweißtuch geblieben. Sie können in allen vier Evangelien nachlesen, in den Passionserzählungen. Die Erzählung kommt dort nicht vor. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist sie dann in unseren Kreuzwegstationen überhaupt gelandet? Ich denke, letzten Endes ist es so, das Schweißtuch der Veronika, wenn ich die Buchstaben des Namens Veronika in lateinischer Schreibweise umstelle, kommt heraus Vera Icon. Und Vera Icon heißt das wahre Bild. Ja, also wenn ich auf diesen Jesus in seinem Leid schaue, dann sehe ich, wie Gott wirklich ist, nämlich ein Gott auf der Seite der Opfer, ein Gott auf der Seite derjenigen, denen das Recht zu leben abgesprochen wird, ein Gott, der letzten Endes auch diesen Gekreuzigten auferwecken wird. Das ist für mich so ein weiterer Hinweis darauf, wenn ich wissen will, wie dieser Gott ist, den ich nicht sehen kann, dann gilt es, auf Jesus zu schauen und dann gilt es, auf Jesus zu hören. Und dann habe ich einmal einen ersten großen Schritt in die richtige Richtung getan. Kommen wir zur Antwort, die der Apostel Paulus gibt. Und auch diese Antwort finde ich sehr, sehr spannend. Paulus sagt in Römer 5,5, die Hoffnung, Elpis, beschämt nicht, weil die Liebe Gottes sich in unsere Herzen ergossen hat durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und diese Aussage, he agape tuteu, die Liebe Gottes, ist eine Genitivkonstruktion im Griechischen. Und das Spannende an dieser Genitivkonstruktion ist, dass die doppeldeutig ist. Wir haben hier wieder einmal den Befund, dass es schon wichtig ist, sich auch mit der Ausgangssprache der Texte näher zu befassen. Ich kann die Liebe Gottes als Genitivus Subjektivus interpretieren und dann bedeutet das, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, nämlich die Liebe, die Gott zu uns hat. Ja, also wir spüren das quasi wie ein warmes Gefühl, dass wir von Gott geliebt sind. Dafür sorgt der Heilige Geist. Oder aber, es ist ein Genitivus Objektivus, Gott gießt uns die Liebe zu ihm ein. Also Gegenstand der Liebe sind dann nicht wir, sondern Gott. Wenig überraschend ist es so, dass die gängigen Auslegungen das bevorzugen, was einem näher ist und sagen, die Liebe Gottes zu uns ist hier gemeint, aber ich denke, es gibt eine sehr, sehr schöne
und andauernde Tradition, die relativ deutlich macht, nein, nein, was uns hier gegeben wird durch den Geist, ist die Liebe zu Gott. Ja? Ich berufe mich hier auf zwei Bischöfe, die auf der Zeitskala sehr weit auseinander liegen. Das eine ist Aurelius Augustinus und das andere ist Nicholas Thomas Wright, der übrigens noch lebt, emeritierter anglikanischer Bischof und einer der wichtigsten Paulus-Exegeten der Gegenwart, der einen Paulus-Kommentar geschrieben hat, von dem ich glaube, dass ich einer der wenigen Menschen bin, der ihn wirklich ganz gelesen hat. Es waren, glaube ich, 2.500 Seiten, inklusive Fußnoten. Ich habe viel gelernt, kann ich auf jeden Fall sagen. Und Nicholas Thomas Wright hat geschrieben, und ich lese das jetzt einfach mal vor, Sie haben das hier im Reader auf der Seite 4, die Frage, wie ist dieser Text zu verstehen, ist eigentlich relativ klar. Es ist auf jeden Fall unklar, welchen Sinn es haben sollte, Gottes Liebe zu seinem Volk in deren Herzen zu sehen. Im Gegenteil, die Herzen der Gläubigen sind der Ort und das Mittel, an dem und durch das sie Gott lieben sollen. Gemäß dem Schema. Ich habe jetzt leider hier die englische Fassung beibehalten. Das Schema ist das Schema Israel, das höhere Israel. Ja? Und in Übereinstimmung mit der Wiederholung desselben Themas in Römer 8, 27 bis 28. Auch hier sehen wir also wieder das, was wir treffend als pneumatologischen Monotheismus bezeichnen können. Der Geist, verstanden als Ausgießung der persönlichen Gegenwart und Energie des einen wahren Gottes, befähigt sein Volk, das zu tun, was das höhere Israel verlangt, nämlich Gott mit dem Herzen, mit der Kraft, mit dem Verstand und, wenn nötig, wie bei Akiba selbst, mit dem Leben zu lieben. Akiba ist ein Rabbiner, der von den Römern umgebracht wurde, also ein jüdischer Märtyrer, der wegen seines Glaubens von den Römern hingerichtet worden ist. Ich denke also, wir werden sagen können, die Gottesliebe ist etwas, wofür wir uns nicht unbedingt anstrengen müssen und wo wir mit absoluter Verkrampfung uns bemühen müssen, diesen Gott zu lieben, sondern letzten Endes, nach der Aussage des Paulus, ist sie ein Geschenk des Heiligen Geistes. Welchen Gott sollen wir da lieben? Und da möchte ich noch ganz kurz etwas über diesen Gott sagen, weil hier auch gewisse Fehldeutungen im Umlauf sind, vor allem was den alttestamentlichen Gott angibt. In Exodus 20, das ist das Kapitel, wo die 10 Gebote uns überliefert werden, das erste Mal, das zweite Mal dann ja im Deuteronomium. Und hier steht, du wirst dich vor ihnen, gemeint sind die anderen Götter, nicht niederwerfen und wirst ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, Anochi Adonai Elohecha Elkana. Ich bin ein Elkana. Und diese Frage, was ist das für ein Gott, wird in den gängigen deutschsprachigen Übersetzungen so wiedergegeben, nämlich in der Luther-Übersetzung ein eifernder Gott, in der revidierten Einheitsübersetzung ein eifersüchtiger Gott und genauso in der Elberfelder Übersetzung. Und jetzt wird vielleicht, viele von uns werden sagen, na servus, ich soll jemand lieben, der eifersüchtig ist. Ja, das sind keine guten Voraussetzungen für eine stabile Beziehung. Die Frage ist aber, und die stellt sich immer, ist Elkanah hier richtig übersetzt? Und da gibt es schon seit längerem fundierte Zweifel, ob das eine angemessene Übersetzung ist. Alfred Jepsen hat bereits in den 60er Jahren geschrieben, im Deutschen jedenfalls hat eifersüchtig einen stark negativen Akzent. Und Sie kennen den Spruch, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Angeblich geht das auf Schleiermacher zurück, war mir gar nicht bewusst. Und diese Übersetzung wäre also nur dann statthaft, wenn das hebräische Wort den gleichen Sinn hätte. Was die Wurzel Kana bedeutet, kann etwa Jesaja 9,6 zeigen. Also wenn ich wissen will, was bedeutet das wirklich, dann muss ich mir andere Bibelstellen anschauen, wo dieses Wort auch verwendet wird. Und Jesaja 9,5 lautet folgendermaßen: Ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Das klingt sehr weihnachtlich. Die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt. Man rief seinen Namen aus: Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Wenn ich das lese, höre ich immer den Messias von Händel im Hintergrund laufen. Die große Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, es zu festigen und es zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von jetzt an bis in Ewigkeit. Und dann fährt der Text fort: Der Eifer, Kenaat Adonai, der Eifer des Herrn der Heerscharen wird das vollbringen. Welche Übersetzung wäre hier völlig unmöglich? Die Eifersucht. Würde absolut keinen Sinn machen, sondern ich denke, das Wort Kana bedeutet so viel wie Leidenschaft. Das ist ein leidenschaftlich liebender Gott, dem die Menschen, die sich ihm anvertraut haben, nicht egal sind. Und die Rede vom eifersüchtigen Gott halte ich für hochproblematisch. Und ich finde es auch sehr, sehr schade, dass sich das in den gängigen deutschen Bibelübersetzungen immer noch findet, obwohl wir eigentlich aus der Exegese wissen, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann. Damit Sie sehen, dass ich mit dieser Meinung nicht allein dastehe, zitiere ich das wunderbare Buch Bibel falsch verstanden von Thomas Hieke und Konrad Huber, die ich beide persönlich kennenlernen durfte. Der eine Alttestamentler, der andere Neutestamentler, beide sitzen in Mainz. Und die schreiben: Die deutschen Wörter Rache und Eifersucht treffen nicht genau das, was die hebräischen Wörter, die sie übersetzen, eigentlich bezeichnen. Es liegt also an der deutschen Sprache, dass es einen Gott der Rache und einen eifersüchtigen Gott gibt. Im Hebräischen gibt es den nämlich nicht. Es hilft nichts, hier muss man sich in die biblischen Konzepte und Kontexte einarbeiten und herausfinden, was damit wirklich gemeint ist. Sicher ist, dass nicht das gemeint ist, was man beim ersten schnellen Hören oder Lesen zu erkennen glaubt. Der Heilige Geist gibt uns also die Liebe zu einem Gott ins Herz, der nicht eifersüchtig ist, sondern der ein leidenschaftlich liebender Gott ist. Das wäre die zentrale Aussage. So, jetzt haben Sie es geschafft mit diesen ganzen philologischen Attentaten auf Sie. Und ich möchte Ihnen zum Ausklang noch eine Art Bildmeditation zeigen, mit der ich dann gerne noch einmal auch auf die Nächstenliebe zurückkommen möchte. Und möchte hier zurückgreifen auf meine eigene pastorale Erfahrung. Vielleicht wissen das einige, ich selber war fast 20 Jahre Pastoralassistent in der Seelsorge in Wien, bevor ich zu den theologischen Kursen in die Erwachsenenbildung gegangen bin. Und eine meiner Kirchen, in denen ich arbeiten durfte, konkret die letzte Pfarre, in der ich als Pastoralassistent tätig war, ist die Pfarre St. Elisabeth, die heute nicht mehr so heißt, weil das ist jetzt mittlerweile ein Seelsorgsraum geworden. Wenn Sie die Argentinierstraße hinaufgehen, treffen Sie auf diesen eindrucksvollen Kirchenbau. Rechts unten das Radio Kulturhaus, das gibt es glaube ich noch, oder?
Ja. Ja.
Und die wurde am 8. Oktober 68 eingeweiht. Warum die Elisabeth heißt, ist jetzt glaube ich nicht schwer zu erraten, wenn man an die damalige Kaiserzeit zurückdenkt. Heute ist das die Pfarre zur Frohen Botschaft. Und als ich dort Pastoralassistent war, habe ich einmal bei einer Pfarrgemeinderatsklausur den Menschen, die seit Jahrzehnten in dieser Pfarre beheimatet waren, das Kirchenportal vorgestellt. Ich habe mir das mit ihnen angeschaut und die Überraschung war für mich, dass Leute, die eigentlich auf der Wien geboren worden sind, zu mir gesagt haben: Ich gehe seit 60, 70 Jahren jeden Sonntag durch diese Tür und habe sie mir nie angeschaut. Ja? Also was da hängen, sind irgendwelche Bilder, aber ich habe das nie beachtet, bin immer in die Kirche hineingegangen. Ich würde mir gerne mit Ihnen dieses Portal mal näher anschauen. Das ist sozusagen über dem Eingang. Unten ist eine Säule und rechts und links gehen Sie in die Kirche hinein. Und hier wird etwas dargestellt. Sie wissen vielleicht, Elisabeth ist die Heilige der Nächstenliebe. Da gibt es ja dieses berühmte Rosenwunder, auf das ich noch zu sprechen komme. Sie sehen hier eine Art Engelsgestalt in der Mitte. Ich habe was mitgebracht. Und Sie sehen vielleicht, dieser Mann hat Ketten an den Füßen. Können Sie das hinten auch erkennen? Ja. Und da haben Sie ein nacktes Kind und diese Engelsgestalt bedeckt dieses Kind mit seinem Mantel und spricht offensichtlich diesen Menschen hier in Ketten Trost zu. Hier geht es um zwei Grundhaltungen, nämlich die Nackten bekleiden und die Gefangenen besuchen. Ja, das ist eigentlich, wenn Sie so wollen, die Gefangenenseelsorge, die ganz wichtig ist, wobei wir nicht vergessen dürfen, es gibt auch Menschen, die im Gefängnis sind, obwohl sie nichts Böses getan haben. Das Bild oben zeigt wieder so eine Art Frauenfigur in der Mitte. Links unten sitzt eine völlig entkräftete Person und diese Figur gibt dieser Person etwas zu trinken, also die Dürstenden tränken. Ja. Und der hier ist mit einem Wanderstab unterwegs, die Füße sind barfuß, sie nimmt ihn an der Hand. Das heißt, nach meiner Deutung so viel wie die Obdachlosen aufnehmen. Und wenn wir dann ein weiteres Bild anschauen, dann sehen wir hier jemanden am Boden sitzen und dann kommt von hinten jemand und salbt ihn. Das ist die Kranken besuchen. Und was könnte das hier sein? Das ist ein Sarg. Ja? Und das wird zwar von Jesus so nicht gesagt in Matthäus 25, das stammt aus dem Buch Tobit, die Toten begraben. Es gibt frühe Äußerungen der ersten Christen, die sagen, wir unterscheiden uns von unseren Nachbarn dadurch, wir bringen keine Kinder um und wir lassen keine Leichen herumliegen. Ja, also wir ermöglichen jedem Menschen ein angemessenes, würdiges Begräbnis, ob er zu uns gehört oder nicht. Das ist, wenn Sie so wollen, von Anfang an ein Kennzeichen der ersten Christen gewesen. Und in der Mitte dieser Tür finden Sie diese Gestalt der heiligen Elisabeth. Die hat hier ein Brot in der Hand und eine Schürze, in der Rosen abgebildet sind. Das Rosenwunder ist, glaube ich, bekannt. Elisabeth bringt aus der Wartburg Hungrigen etwas zu essen und als man sie zur Rede stellt, habe sich das Brot in wundersamer Weise in Rosen verwandelt. Gibt es auch ein sehr, sehr schönes Kirchenlied darüber. Ich fasse zusammen diese Worte, die Hungernden speisen, den Dürstenden zu trinken geben, Nackte bekleiden, Fremde aufnehmen, Kranke besuchen, Gefangene besuchen und Tote begraben, sind besser bekannt unter dem Namen Werke der Barmherzigkeit. Ja? Und ich gebe zu, es gibt viel schönere Darstellungen als die von St. Elisabeth. Das ist halt biografisch mit mir verbunden. Die Otto-Wagner-Kirche am Steinhof hat das auch in ihren Glasfenstern. Da gibt es dann sogar noch geistliche Werke der Barmherzigkeit. Das würde jetzt aber einfach zu weit führen. Warum zeige ich Ihnen das am Schluss? Weil der König beim jüngsten Gericht die Menschen danach beurteilt, ob sie diese Dinge getan haben oder ob sie diese Dinge nicht getan haben. Und was ich sehr spannend finde, ich weiß nicht, ob Ihnen das mal aufgefallen ist, in dieser Gerichtsszene bei Matthäus 25 fragt der König nicht, hast du an Gott geglaubt? Hast du regelmäßig deinen Kirchenbeitrag bezahlt? Bist du am Sonntag in die Kirche gegangen? Sondern gefragt werden diese Dinge, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und als dann die Guten antworten, wann haben wir dich hier besucht und hier zu essen gegeben und so weiter und so fort, sagt er, so viel ihr einem meiner geringsten Geschwister getan habt, habt ihr mir getan. Gottes und Nächstenliebe sind untrennbar miteinander verknüpft und ich hoffe, dass ich Ihnen auch deutlich machen konnte, dass es sich durchaus lohnt, biblische Texte, die uns so vertraut sind, noch einmal genauer in den Blick zu nehmen. Und ich sage Ihnen danke für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit.
Ich danke Ihnen, ja, für die Einführung, dass wir nach Hause gehen können und wissen, dass es einen leidenschaftlich liebenden Gott für uns gibt. Und ich denke, wie ich die Referenten angeschrieben habe, war es so, dass der Herr Magister Achilles mir geschrieben hat, na hoffentlich reden wir nicht alle über das Gleiche und dasselbe. Und ich habe ein bisschen Bauchweh gehabt, aber dass das Thema war schon so aufgelegt, irgendwie, dass es so sein könnte, das erste Mal. Und habe mich dazu dann nicht geäußert, sondern ich habe einfach dieses Gottvertrauen gehabt, so wie immer, dass es jeder auf seine Art und Weise himmlisch machen wird. Und heute war es wirklich schön. Eine Einführung, die uns wirklich, also mir persönlich sehr viel gegeben hat, auch dieses Bild der Gottesliebe vollkommen neu dargestellt hat, immer wieder, was man weiß, aber doch anders weiß. Und daher wirklich danke. Auch am Schluss dieses Beispiel eben, was das für unser Leben bedeutet, damit wir diese Gottesliebe, die wir geschenkt bekommen haben, weitergeben können. Danke. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Haben Sie Fragen? Bea.
Das weiß ich leider nicht, nein. Nein. Ja. Aber schaue ich mir gerne an, aber jetzt freihändig weiß ich es leider nicht.
Wir haben hier kürzlich zum Thema Nächstenliebe einen Satz gehört, den vergesse ich nicht. Der heißt, liebe deinen Nächsten, soweit er es verdient. Und wenn ich das weiter sage, dann stelle ich fest, die Leute sind entweder erleichtert oder erheitert. Und beides ist ja positiv. Also denke ich mir, es muss etwas dran sein. Jetzt würde mich interessieren, wie sehen Sie das?
Wer hat denn das gesagt? Das würde mich mal interessieren. War das Schwienhorst? Oder?
Ja. Ja. Es ist um die Gesinnung gegangen und um die Tat.
Nachdem ich jetzt den genauen Kontext nicht kenne, ich vermute, das ist seine Interpretation dieses Kmocha. Ja? Liebe deinen Nächsten, was ich übersetzt habe mit denn er ist wie du. Ach so, okay. Ja. Ja, ist mir ehrlich gesagt fremd, die Vorstellung, würde ich sagen. Ja, aber wie gesagt, ich kann mich auch jetzt nicht wirklich dazu äußern, nachdem ich den weiteren Kontext nicht von ihm gehört habe. Und wie ich ihn kenne, ist das ja alles auch sehr gut entwickelt von ihm. Also von daher tue ich mich jetzt etwas schwer, so freihändig zu reagieren. Ich würde erstmal mit einer gewissen Abwehr reagieren, wenn ich es so höre. Ja? Aber vielleicht kann man es mir auch so erklären, dass ich mehr damit dann anfangen kann.
Die Liste, die Sie uns auf einer der letzten Folien gezeigt haben, wonach man nach Gott beim jüngsten Gericht beurteilt wird, an welcher Zentralfigur?
Matthäus 25. Okay. Matthäus 25 ist das. Danke. Ja, aber ich glaube, was man schon allgemein sagen kann, die meisten Menschen, würde ich jetzt mal so ungeschützt behaupten, finden Liebe etwas Positives, ja. Wie das dann auch immer konkret gelebt wird. Und ich glaube, die Sehnsucht nach einer liebevollen Beziehung ist uns wahrscheinlich in irgendeiner Form implementiert, ja. Also von daher glaube ich, ist das eine Erfahrung, an die man gut andocken kann und die man auch mit Menschen teilen kann, die nicht an einen Gott glauben. Ja, weil lieben können wir alle und nach Liebe sehen wir uns, glaube ich, alle. Und wenn man den Umfragen trauen darf, ist es ja auch noch heute einer der am höchst geschätzten Werte, quer durch alle Bevölkerungsschichten, der Zusammenhalt in der Familie, die Liebe zueinander. Also ich glaube, das ist etwas, was auch über den Bereich der Kirche und der Religion hinaus gut vermittelbar und wo man ist und wo man gut auch andocken kann bei anderen Menschen mit anderen Überzeugungen. Mhm. Ja.
Und dann vielen Dank noch einmal und Ihnen auch einen wunderschönen Tag. Ich darf Sie einladen, nächste Woche haben wir das Thema frei wie die Vögel des Himmels und unbeschwert wie die Lilien des Feldes, die Logienquelle, ein Dokument der ersten Jünger von Jesu. Das wird kommen und referieren Professor Dr. Niewald. Ja,